Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich finde auch, das passt eigentlich auch zu ihm. Ich finde es eigentlich noch dramatischer, dass Sebastian Kehl dann hinterher im Interview da nochmal das Thema nochmal größer gemacht hat, indem er dann gesagt hat, es gibt eine Geldstrafe auf jeden Fall, das geht so nicht. Ich glaube, hätte er das so ein bisschen runtergeredet, wäre einem gut geholfen gewesen. Aber ich glaube, es deutet vieles darauf hin, dass Karim Adeyemi und auch Niko Kovac, vielleicht auch die Verantwortlichen dahinter, dass diese Ehe irgendwann dann auch zu Ende gehen wird, spätestens dann auch im Sommer.
Fabi, zwei Sachen. Mein erster Gedanke war eigentlich, weil davor war eine Szene, während des Spiels war ein BVB-Konter, Adeyemi wurde da gefoult, hatte da heftig reklamiert und glaube ich dann auch deswegen die gelbe Karte bekommen. Vielleicht hat Niko Kovac da ja auch ein bisschen schützen wollen und war sich nicht ganz sicher, vielleicht fliegt er gleich mit der nächsten Aktion runter, dass er ihn vielleicht deswegen runtergenommen hat.
Ja, ich meine, es ist ja eigentlich egal auch, welche Gründe Niko Kovac hat, um ihn auszuwechseln oder warum er ihn auswechselt. Am Ende des Tages finde ich schon auch, kann man ihm durchaus auch einen Vorwurf machen, jetzt über Wochen hinweg immer wieder für Unruhe zu sorgen, eigentlich in der Zeit, wo er gut beraten wäre, vielleicht auch mal ein bisschen unauffälliger aufzutreten. Und ich finde es ja an sich eigentlich auch, wenn ein Profi vom Platz geht, ein bisschen albern, wenn sie da immer so eine Show abziehen und nichts anderes ist es ja bei Adeyemi. Ich glaube, er provoziert auch in einer gewissen Hinsicht schon auch, ja, in der gewissen Hinsicht, dass der Abgang vielleicht im Sommer ein bisschen leichter wird für ihn. Ich bin nur gespannt, ob es wirklich den Markt für ihn gibt, den er sich vorstellt. Und da streiten sich ja wahrscheinlich
die Geister,
ja. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil ich sehe ihn jetzt nicht bei einem absoluten Top-Team, ganz ehrlich, auf dem Flügel. Ich glaube, ich sehe ihn da, egal welches Team du nimmst, ist er eher ein Ergänzungsspieler meines Erachtens, weil er dafür zu inkonstant oder unkonstant Leistung liefert. Von daher, ich weiß es nicht, was das immer soll. Eigentlich ist es Quatsch.
Ja, und dann solltest du, glaube ich, auch eher mit konstanten Leistungen auf dich aufmerksam machen, als jedes Mal für Unruhe zu sorgen. Und da wird dann mit Sicherheit auch der ein oder andere Verein, der vielleicht sonst Interesse gehabt hätte, dann auch Abstand von nehmen. Ne? Deswegen. Jungs, wir hatten es letzte Woche schon angeteasert. Wir wollten bei dem einen oder anderen Verein, oder eigentlich bei allen Vereinen, so eine kleines Zwischenfazit ziehen. Machen wir jetzt parallel, nachdem wir über die Spiele gesprochen haben, was positiv, was negativ war oder was euch so im ersten Augenblick so einfällt. Fabi, dieses Jahr die ersten 15 Spiele beim BVB, was ist da bei dir so positiv wie negativ hängen geblieben?
Also positiv ist der Tabellenplatz. Das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, da kannst du dich nicht drüber beschweren. Negativ ist die Art und Weise, wie man Fußball spielt und vor allem die Unruhe im Verein und dass ich so ein bisschen das Gefühl habe mit Ricken, Kehl und diese ganze Konstellation, dass sie einfach noch nicht wirklich Spitzenklub ausstrahlt.
Okay. So notentechnisch muss man ja immer ein bisschen Luft nach oben wahrscheinlich lassen. Ne?
Dann gebe ich die 3-.
Ja, die habe ich tatsächlich auch da stehen. Sören, bei dir?
Ich würde mitgehen. 3- hört sich gut an.
Ja, vielleicht noch ein bisschen negativ noch natürlich, dass die ganzen Sommertransfers eigentlich keiner voll eingeschlagen hat, habe ich mir noch so mit aufgeschrieben und dass halt Guirassy erst bei 5 Toren steht, auch momentan ein bisschen hinterherhängt seinen Leistungen aus der Vorsaison. Ja, das Aus im Pokal natürlich, ne? Somit ist eigentlich die Saison gelaufen für den BVB, das hast du, glaube ich, mal vor 2 Wochen schon gesagt, Fabi. Ja, da kann man ja, glaube ich...
Ja, wobei ich glaube, es gibt schon noch den einen oder anderen Fan, der noch ein bisschen Resthoffnung hat, irgendwo, dass man in der Meisterschaft noch mal näher ranrückt. Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen in der Rückrunde.
Ja, und halt noch die ganzen Unentschieden beim BVB. 5 Stück, die meisten der Liga. Da weiß in etwa, wo sie dann die Punkte haben liegen lassen. Ne? Gut, sollen wir bei den Gladbachern?
Ja, schwierig. Ich glaube, der Saisonstart war nicht gut. Dann muss man sagen, hat Eugen Polanski, das ist das Positive, dann auch den Turnaround geschafft, die Mannschaft stabilisiert, Ruhe ist eingekehrt. Und wenn ich dann sehe, an so einem Freitagabend, dass mit Wael Moya zum Beispiel einer aus der eigenen Jugend eingewechselt wird, ist das vielleicht auch ein Weg, den man jetzt in Zukunft weitergehen muss, die jungen Spieler dann zu fördern. Aber unterm Strich, glaube ich, kann man nicht zufrieden sein. Klar, man hat jetzt die Stabilität reinbekommen, aber da würde ich eine 4 vergeben.
Ja, die vier habe ich auch stehen. Positiv für die Gladbach mit Sicherheit das Wichtigste eigentlich, der Derby-Sieg. Und negativ natürlich die Auftritte mit den ganzen Gegentoren, das 4:6 gegen Frankfurt oder auch die 4:0 Heimniederlage gegen Bremen. Aber dann auch unentschieden gegen Leverkusen und RB Leipzig. Also ja, ist ein Auf und Ab wie eigentlich die ganzen letzten Jahre schon, ne? Aber wenn dann vielleicht dann Honorar und Kleindienst dann im Januar wieder mit dabei sind, vielleicht geht es dann auch noch weiter bergauf für die Gladbacher. Kommen wir zum Samstag zur Konferenz und da würde ich vorschlagen, fangen wir mit dem Spiel an, was eigentlich am verheißungsvollsten ja, daherkam von der Paarung und von der Tabellenkonstellation her. Der VfB empfing die TSG Hoffenheim, Fünfter gegen Sechster und am Ende ja, war es ein 0:0. Kein berauschendes Spiel.
Chancenarm, würde ich sagen, über weite Strecken. Ich fand dann schon, dass der VfB hinten heraus ja, die bessere Mannschaft war, hat ja dann auch zwischendurch ein vermeintliches 1:0 geschossen, was dann hinterher zurückgenommen wurde. Ja, aber für die, vielleicht müssen wir das positiv sagen, die Hoffenheimer, die gegen eine ja, wirklich Spitzenmannschaft der Bundesliga wieder gezeigt haben, dass sie mithalten können, dass sie sehr, sehr gut verteidigen können. Ich glaube, das war gerade in der letzten Saison ja auch ein Problem, dass man defensiv zu anfällig war. Das hat man jetzt auch gegen den VfB ganz gut hinbekommen. Und von daher glaube ich, gerade aus Hoffenheimer Sicht 0-0, mit dem man sehr gut leben kann.
Ja, würde ich auch sagen, gewonnener Punkt mit Sicherheit an dem Samstag für die Hoffenheimer. Spielerisch beide auf viel Ballbesitz ausgewiesen, eher auf Sicherheit. Das Spiel wollte ja keiner wirklich verlieren. Das hat man, glaube ich, dann auch an der Herangehensweise komplett gemerkt. Fabi, was hast du von dem Spiel gehalten?
Dass es ein gutes Ergebnis war für alle Mannschaften, die Interesse an der Champions League haben. Und ich glaube, der ein oder andere Großclub, werden wir gleich auch nochmal dazu kommen, wirklich ein bisschen durchgeatmet hat, dass da ein bisschen ja, Druck rausgenommen wurde, wenn es um, ja, sag ich mal, die Punkte gehen, die sowohl die Hoffenheimer als auch die Stuttgarter schieben ja auch oben an der Tabelle ran. Und deswegen, glaube ich, war es ein gutes Ergebnis für all die von der Champions League träumen. Ansonsten Spiel. Das war unterdurchschnittlich. Ich glaube, der Kicker hat es auch mit einer Note 4, glaube ich, ein Stück weit benotet. Wenig spielerische Höhepunkte. Und am Ende des Tages wollte sich, glaube ich, auch keiner mehr wehtun, so kurz vor Weihnachten. Und in Summe können, glaube ich, beide mit dem Punkt leben, glaube ich, oder?
Ja, mit dem Satz, den du gerade zuletzt gesagt hast, wollte sich keiner wehtun, dem sind, glaube ich, an dem Wochenende einige Mannschaften nachgekommen, ne? Aber da kommen wir ja dann gleich noch drauf zu sprechen. Ja, kommen wir zur Benotung der bisherigen Saison, Sören. Vielleicht beim VfB mal.
Ja, ich glaube, nach einem schwierigen Saisonstart, wo sie auch einige ja, Schlüsselspieler wirklich auch verloren haben, mit Woltemade zum Beispiel, würde ich im VfB tatsächlich auch nur 2 geben. Sind in Europa gut dabei, haben im Prinzip nur 3 Punkte Rückstand auf Platz 3. Und von daher ist es bei mir eine 2.
Zwei sogar.
Ja.
Okay.
Also da halte ich auf jeden Fall dagegen. Bei mir ist es, wenn ich es wirklich mit richtig viel Goodwill sagen will, ist es eine 3. Ich wäre sogar auch eher bei einer 3 minus bis 4 gewesen. Aber dann belasse ich es bei einer 3, wenn das so positiv ist.
Gut, dann nehme ich es mir mal raus und spreche über die TSG Hoffenheim. Müsst ihr mir wahrscheinlich recht geben, ist, glaube ich, von allen 18 Mannschaften die Überraschungsmannschaft positiv gesehen in dieser Saison, ne? Also alle Transfers, die TSG getätigt hat, eigentlich keiner, der irgendwie ja nicht eingeschlagen hat, sowohl das Mittelfeld als auch die Abwehr mit Kufal, der mehr oder weniger Kadaşçaybek ausgewechselt hat, vor der Lempele Aslani, alles top. Ja, Prömmel muss man ja auch als Neuzugang sehen. Also das zentrale Mittelfeld arbeitet da extrem viel weg, auch jetzt gegen Stuttgart wieder. Ja, die Belohnung momentan Platz 5 und seit 9 Spielen ungeschlagen. Also ich sehe da wenig Negatives, dass die TSG Hoffenheim da in der Rückrunde oder ja quasi ab dem neuen Jahr dann irgendwie einbrechen sollte, würde. Gerade auch, weil keine Doppelbelastung vorhanden ist.
Also Note 1, oder?
Nein, nein, also Note 1 würde ich wirklich geben, wenn es die Champions League sogar noch werden würde. Aber ich muss jetzt, glaube ich, schon, ja, ich mache die 2 minus und kann dann am Ende der Saison, wenn es ein internationaler Platz wird, noch die 2 auf jeden Fall vergeben. Fabi, das torreichste Spiel am Samstagnachmittag, das unterhaltsamste, 7 Tore. Am Ende verliert der ach, VfL, verlieren die Wolfsburger noch gegen den SC Freiburg mit 4:3.
Schade eigentlich, ne? Also ich habe irgendwie mich so ein bisschen immer ertappt, dass ich tatsächlich auch eher für die Wolfsburger war, möchte es auch begründen mit meiner Sympathie und Zuneigung zu Daniel Bauer, um ganz ehrlich zu sein.
Nicht zu Maxi Arnold.
Nicht zu Maxi Arnold. Also wie gesagt, aber es war wirklich ein klasse Fußballspiel. Das beste Spiel eigentlich, glaube ich, auch am gesamten Wochenende mit, spannenden Wendungen während der 90 Minuten. Und am Ende glaube ich schon auch mit ein bisschen Glück tatsächlich, dass die Freiburger dann das Spiel auch noch entscheiden, dann zu ihren Gunsten. Ich glaube, ein 3-3 wäre mir deutlich gerechter gewesen. Am Ende ärgerlich für die Wolfsburger vor allem, weil ich glaube, die ziemlich gut im Flow waren, teilweise auch fußballerisch wirklich ganz ansehnliche Ansätze haben. Und hier einen Dreierpacker, der mit Sicherheit nach dem Wochenende bei den Dortmundern ganz oben auf dem Wunschzettel stehen wird. Aber trotzdem, ich glaube, da hat sich was gefunden, Mannschaft, Trainer, und ich glaube, von Wolfsburg, VfL, können wir noch viel erwarten. Jetzt dann nach der Winterpause, glaube ich, spielen ja auch direkt auch gegen die Bayern irgendwann, glaube ich.
Sonntagabend dann direkt.
Schon wieder Sonntagabend, mag ich überhaupt nicht, aber ist dann nun mal so. Also von daher war super Fußballspiel.
Ja, Fabi hat den positiven Trend angesprochen und als Belohnung gab es dann auch die Beförderung für Bauer, Vertrag bis 2027. Also ist da der verkannte Cheftrainerposten jetzt auch besetzt in Wolfsburg. Ja, Mannschaft sich vorne gefunden, hat es geschafft, gerade die Offensivspieler perfekt zusammenspielen zu lassen. Guter Mix jetzt und ärgerlich, Punkt wäre verdient gewesen. Ja, und die Freiburger das erste Mal nach zuletzt 5 sieglosen Spielen auswärts mal wieder auswärts gewonnen. Ja, können beide, glaube ich, ganz gut mitleben. So, haben bei dir noch vielleicht?
Ja, sehe ich ähnlich. Wobei, klar, der VfL hat sich jetzt auch stabilisiert. Durch die Trainerverlängerung natürlich auch ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft ist gut, aber ja, wenn man auf die Tabelle guckt, es sind nur 3 Punkte auf dem Relegationsplatz. Also die Saison ist wirklich sehr, sehr bescheiden gelaufen. Klar hat man ein paar Punkte gesammelt, aber wenn man sich den Kader anschaut, die Einzelspieler, da muss noch viel, viel mehr kommen. Wenn du mich nach einer Benotung fragen würdest, würde ich deshalb auch erstmal eine 5 vergeben.
Bei Wolfsburg?
Ja.
Okay. Bei den Freiburgern?
Ja, eine 3. Eine 3. Ich glaube, dass man in dieser Saison nicht unbedingt erwarten konnte, dass sie an die Vorsaison anknüpfen werden, weil dazu ist, glaube ich, auch in der Mannschaft einiges passiert. Julian Schuster geht ins zweite Jahr, das ist natürlich auch immer nicht einfach dann, weil du die Messlatte relativ hochgelegt hast mit dem internationalen Wettbewerb jetzt auch. Von daher kann man, glaube ich, mit dem Platz und mit der Saison bisher ganz gut leben.
Ja, und ich meine, die Freiburger haben ja letztes Jahr auch viele enge, knappe Spiele meistens dann zu ihren Gunsten entschieden. Ne? Deswegen also kann man, glaube ich, ganz gut mitleben. Aber auch da hast du ja angesprochen, der Abstiegskampf für die Freiburger, beziehungsweise der Punktevorsprung ist ja jetzt auch nicht so gravierend. Deswegen also weiter Punkten angesagt. Jungs, noch eine Frage an euch. Wer war der letzte Dreierpacker bei den Wolfsburgern?
Mario Gomez.
Hä? Wie kommst du denn da drauf?
Weil Pesinovic 3-mal getroffen hat.
Nee, ich meine jetzt, wie kommt Sören auf Mario Gomez?
Der hat auch mal in Wolfsburg. Du weißt nicht, dass Mario Gomez in Wolfsburg gespielt hat. Es gibt ein legendäres Relegationsspiel zwischen VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig.
Ja, genau.
Das ist mir komplett jetzt...
In dem die Mutter von Mario Gomez nicht so gut weggekommen ist. Musst du mal auf YouTube eingeben, da gibt es einen guten Song.
Ich sag hier Edin Džeko.
War auch mein erster Gedanke, aber es ist tatsächlich, Sören, du hast das Trikot im Schrank, glaube ich, liegen.
Nee, das wurde mir damals in Frankreich geklaut.
Es war Max Kruse, der letzte Dreierpacker für die Wolfsburger.
Okay.
Also keiner, der ganz
tatsächlich. Den hatten 2 Jahre lang hat er in Wolfsburg gespielt.
Ja, genau. So, Jungs, und dann müssen wir über das Spiel sprechen, über das wir eigentlich nicht sprechen sollten. Das nächste 0:0 zwischen Augsburg und Bremen. Und die Punkteteilung geht, glaube ich, verdient für beide Mannschaften.
Hat keiner den Spiel auch nicht zu sagen.
Keiner hat den Sieg da wirklich verdient gehabt. War ein ziemlich umkämpftes Spiel, wo man sich, glaube ich, auch im Vorhinein darauf einstellen konnte. Sehr, sehr wenig Torschancen, wobei die Augsburger so ein bisschen mehr fürs Spiel getan haben. Ja, und die Bremer sind mit dem Punkt wirklich mehr als gut bedient gewesen, glaube ich.
Also ich würde es vielleicht dann mal wegschieben, tatsächlich vom Fußballerischen, weil ich glaube, die Bremer können vielleicht sogar noch, obwohl eigentlich auch nicht, ne, mit 17 Punkten bestehst du jetzt auch nicht so gut da. Was ja nur interessant ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt auch so die letzten zwei Spiele gesehen habe. Ich bin mal gespannt, wie die Augsburger als Trainer präsentieren wollen.
Ralf Hasenhüttl ist ja, glaube ich, so die Nummer 1 Lösung.
Ne? Ja gut, aber dann muss man ja auch mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wo Ralf Hasenhüttl herkommt. Ne? Also es war RB Leipzig, ich glaube Wolfsburg hat er ja auch in seiner Vita stehen, dann England. Und dann gehst du zu einem Abstiegskandidaten, FC Augsburg. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das für ihn so
ja, aber Fabio, du weißt,
attraktiv ist.
Wenn du lange von der Bildfläche verschwunden bist und willst dich dann erstmal wieder ein bisschen ins Schaufenster stellen, dann musst du, glaube ich, auch erstmal wieder das nehmen, was du bekommst, oder?
Okay, mag sein. Also wie gesagt, ja, aber man hört auch nicht wirklich irgendwie andere Namen. Also ich bin echt mal gespannt, wen sie da holen, weil ich schon auch die Augsburger jetzt auch nach dem Wochenende, dass die da ganz tief mit unten rein gehören, ist, glaube ich, auch trotz dem Trainerwechsel nach wie vor glasklar. Du hast jetzt, glaube ich, auch nur, ja klar, 3 Punkte auf Heidenheim, die für mich ehrlicherweise der Absteiger Nummer 1 waren, mittlerweile aber auch mindestens auf der gleichen Stufe wie der FCA steht. Dazu hast du noch St. Pauli und man kann es ja nur für alle, die es für die Mainzer hoffen, wünschen, dass Urs Fischer da den Turnaround hinbekommt mit den Mainzern. Und dann hast du da unten wirklich, dann stehen die ganz tief unten drin. Also und da gehören sie auch in der Art und Weise, so wie sie Fußball spielen, auch mit rein, meines Erachtens.
Und meiner Meinung nach auch, die Augsburger haben es jetzt verpasst, auf jeden Fall 3 ganz wichtige Punkte zu uns für ein bisschen abzusetzen, weil gegen seit Wochen schwächelnde Bremer hätte es ja eigentlich dreifach punkten müssen. Ne? Und um die Bremer muss man sich meiner Meinung nach eigentlich auch so seine Gedanken und Sorgen machen, weil auch die nächsten Gegner nach der Pause, Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt, Leverkusen, puh, mein lieber Mann, ne? Das ist dann wie dieses Startprogramm schon aus der Hinrunde, wo sie ja auch nicht gepunktet hatten. Da rutscht du dann aber auch ganz schnell unten mit rein. Am Ende kannst du, glaube ich, 5, 6 Mannschaften alle in einen Sack schmeißen, am Ende der Saison einmal durchmischen, 3 rausziehen und hast, egal wie, den richtigen gezogen. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sören, du bist da oben ja ein bisschen näher dran.
Ja, also das natürlich, gibst du die Stimmungslage natürlich aus dem Umfeld sehr gut wieder. Also gerade die Fans, der Anhang ist natürlich enorm kritisch, aber man muss natürlich oder man darf natürlich nicht vergessen, dass wir da einen Umbruch hatte im Sommer. Ich weiß, das können die Fans hier auch nicht unbedingt hören, dass man wieder von einer Saison im Umbruch spricht, aber es ist einfach so, du hast einen neuen Trainer geholt, der einen ganz anderen Ansatz wählt im Vergleich zu Ole Werner. Man muss sagen, festhalten, dass sie Marvin Ducksch nicht ersetzen konnten. Victor Boniface, so erster Name im Sommer, denkt man schon, ist ein super Transfer, fast nur verletzt, kommt gar nicht so richtig an. Da ist im Moment ja auch vom Leihabbruch die Rede. Und sie müssen im Winter einfach einen Stürmer holen. Und das ist ganz wichtig. Dann hoffen, dass die Langzeitverletzten vielleicht nochmal zurückkommen. Aber ich glaube, die Sturmpriorität ist ganz oben. Und das, wenn man auf die Statistiken schaut, dann sieht man das ja auch, sie schießen zu wenig Tore. Von daher, glaube ich, muss Clemens Fritz da auch einen guten Deal abschließen im Winter, das ist zumindest in der Offensive wieder läuft.
Und das wäre dann so typisch, du machst den Leihabbruch, ne, in Leverkusen, Kofan ist beim Afrika Cup, Hüllmann ist als neuer Trainer da, auf einmal bringt sich Victor Boniface, kommt topfit aus den Ferien zurückgefühlt und spielt dann auf einmal wieder so wie in seiner ersten Saison für Leverkusen. Ne? Ja. Das wäre natürlich auch wieder so eine Sache. Fabi, Noten?
Bremen bekommt von mir eine 4- tatsächlich und Augsburg eine glatte 5.
Hm. Hm. Sind bei dir ähnlich?
So geh ich mit, würde ich genauso mitgehen.
Okay, gut. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel, was eigentlich auch gefühlt bis zur 90. Minute auch ein 0-0 war, aber am Ende feiert Union Berlin einen Last-Minute-Sieg beim 1. FC Köln. Ja, 6. Saisonsieg für die Unioner, stehen jetzt mit 21 Punkten auf einem sehr starken und doch schon überraschenden 8. Tabellenplatz. 10 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Der FC eigentlich das aktivere Team gewesen, bemüht gewesen. Ja, und Union dann mal wieder nach einem Standard Lucky Punch gesetzt und dadurch der FC jetzt seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen. Da ist der Abwärtstrend auch deutlich zu erkennen.
Ja, der ist zu erkennen und die Art und Weise, wie du jetzt gegen Union Berlin verloren hast, ja, war dann auch sinnbildlich für die letzten Spiele, muss man wirklich sagen. Wieder viel Aufwand betrieben, dann durch die rote Karte, das Leben dir nochmal ein bisschen schwerer gemacht. Dann kriegst du dann kurz vor Schluss diesen Gegentreffer. Und für Union muss man wirklich sagen, das sind die Basics, die Union in den letzten Jahren in der Liga gehalten haben. Ja? Also wirklich sehr gut verteidigen und vorne auf den ja, vermeintlichen Lucky Punch setzen. Und das setzen sie sehr, sehr gut um. Aber man muss trotzdem sagen, glaube ich, klar, Union spielt tabellarisch dann auch natürlich auch eine sehr gute Saison. Aber die Kölner, das darf man, glaube ich, wirklich nicht vergessen. Ne? Platz 11, 16 Punkte, 4 Punkte vor dem Relegationsplatz. Ich glaube, wenn du dir das vor der Saison ja, hättest so gesagt bekommen, dann hätten viele Kölner das unterschrieben. Und klar, der Abwärtstrend im Moment, ich glaube, deshalb kommt die Pause auch zum richtigen Zeitpunkt. Aber trotzdem war die 15 Spiele waren jetzt nicht besonders schlecht.
Du empfängst dann nach der Pause gefühlt zum Sechs-Punkte-Spiel, musst du nach Heidenheim. Heidenheim weiß auch, worum es dann geht. Ja, wenn du da nicht verlierst, dann sieht das schon ganz gut aus, ne? Aber wenn du da gegen Heidenheim verlierst, dann kannst du aber, ist ja jetzt eigentlich schon wieder ausgerufen, hat Lukas Kwasniok ja gesagt, Abstiegskampf bis zum Ende, ne? Trotz der Tabellensituation. Fabi?
Ja, du, wie gesagt, ich glaube, bei den Kölnern fehlt es einfach im Moment auch ein bisschen an Spielglück. Also an den ersten Spieltagen hattest du das noch auf deiner Seite, jetzt fehlt es. Dazu kommt halt dann eben auch noch ja schon auch irgendwo so ein bisschen die Realität kickt richtig rein. Und ja, dann spielst du gegen Mannschaften auf Augenhöhe, dann hast du ein bisschen Pech, eine rote Karte, kriegst spät ein Tor. Ist dann natürlich schon auch ein gewisser Nackenschlag, weil das sind die Spiele zu Hause, wo du eigentlich normalerweise auch punkten musst. Umgedreht ist es bei Union so. Ich glaube, du hast jetzt unter Baumgart auch wieder die Rolle eingenommen, die du eigentlich in der Liga hast. Die Art und Weise, wie Union Fußball spielt, die Spiele dann eben auch für sich versucht zu entscheiden. Das gelingt wieder in einer gewissen Hinsicht. Stehst bei 21 Punkten. Und daher würde ich sagen, spätestens jetzt nach dem Wochenende wissen beide Mannschaften, um was es geht. Und bei den Kölnern geht es aber auch in einer gewissen Hinsicht schon auch darum, in der Rückrunde beziehungsweise nach der Winterpause auch wieder Punkte zu sammeln. Also du hast jetzt wirklich über Wochen hinweg auch von dem Saisonstart in einer gewissen Hinsicht profitiert und gelebt. Und der ist jetzt irgendwann aufgebraucht, weil die Mannschaften von hinten rücken immer näher ran.
Ja. Ich gehe mal notentechnisch voran. Ich gebe dem FC eine 4 und Union Berlin sogar eine 3. Da bin ich sehr zufrieden. Ganz interessant noch vielleicht, die 5 Siege, die sie geholt haben, Union, alle mit nur 38% Ballbesitz gewonnen. Sören?
Ja, ich würde da auch mitgehen. Ich glaube, obwohl ich würde es für die Kölner, glaube ich, auch ein bisschen positiver machen und eine 3 vergeben, weil ich glaube, als Aufsteiger mit der Punkteanzahl kannst du schon zufrieden sein. Also 2 3.
2-3, okay. Fabi, 3 ist immer
Ja,
gut.
gehe ich mit. Ich glaube, die Erwartungshaltung an den FC darf auch nicht zu hoch sein. Also von daher bin ich auch bei einer 3.
Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Unentschieden, auch wieder zu einer gerechten Punkteverteilung zwischen dem HSV und Eintracht Frankfurt. Eigentlich der HSV ein richtig gutes Heimspiel gemacht, aber am Ende reicht es dann leider nicht. Der Siegtreffer, 80. Minute, ganz knapp abseits gewesen. Und Frankfurt, ja, kann sich, glaube ich, auch glücklich schätzen, dass es jetzt in die Winterpause geht. Denn da waren die letzten Wochen gerade spielerisch auch nichts Tolles mehr. Aber vom Grunde her ein guter Auftritt des HSV. Jetzt seit 3 Heimspielen ungeschlagen zu Hause, ein Unentschieden, 2 Siege. Also der HSV hat sich auf jeden Fall auch sehr, sehr gut stabilisiert jetzt in der Liga und ist in der Liga auch angekommen.
Ja, absolut. Das muss man wirklich sagen. Ich fand, das Spiel war jetzt auch das perfekte Beispiel dafür, dass du ja also die zweite Liga wirklich abgeschüttelt hast. Nach dem 1-1 in der ersten Halbzeit, in der zweiten. Klar war die Eintracht schon die bessere Mannschaft, hat schon versucht, dann das Spiel auch zu ziehen. Aber der HSV hat sich nicht versteckt. Und du hast es angesprochen, der vermeintliche Siegtreffer, der aberkannt wurde. Also du hattest schon deine Momente gegen eine Mannschaft, ja, die im Moment wirklich nicht gut ist, du hast richtig gesagt. Die Winterpause, glaube ich, kommt wirklich zum guten Zeitpunkt. Musst du, glaube ich, auch darauf hoffen, dass die Verletzten zurückkommen. Wobei mir jetzt im Moment noch die Fantasie fehlt, gerade auch was die Offensive betrifft. ja, wie du da ansetzen willst, weil ich im Vergleich zur vergangenen Saison finde ich schon, dass im Moment die größte Baustelle ist, jetzt auch nach dem Ausfall von Burkhardt, ja, dass du einfach zu ungefährlich bist vor dem Tor.
Und Fabi, deine Einschätzung zu
Ja.
den Frankfurtern?
Zu den Frankfurtern, wie gesagt, also ich glaube, die Kritik ist so ein bisschen gerechtfertigt schon auch rund um die Thema Sommertransfers und die Mannschaft an sich. Dazu kommt halt ja eine gewisse Leistungsstelle jetzt eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt zum Jahresende hin, wo du wirklich auch richtig heftige Ergebnisse einstecken musstest. Das hast du natürlich dann am Wochenende auch wieder gespürt. Für ein HSV, ich meine, was willst du da wirklich großartig sagen? Also 16 Punkte, drittes Heimspiel, ungeschlagen. Ich glaube, das ist das, was du von einem Aufsteiger erwarten kannst. Ich glaube, sie machen ihre Hausaufgaben. Im Moment gibt es auch keinen Grund, wirklich irgendwo ja, kritische Töne, irgendwas anzusetzen, wenn es um das Thema HSV zu geht, um das Thema HSV geht. Also von daher, glaube ich, würde ich dem HSV mindestens eine 3 geben.
Ja.
Und den Frankfurtern, da bin ich schon eher bei einer 4 minus 5.
5 wäre schon
4.
ziemlich hart.
4
Ja,
minus.
4 minus. Ja, die Auftritte in der Champions League natürlich auch nicht so dolle. So, dann gehst du in etwa mit den Noten mit.
Ja, 3 und 4 auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann haben wir das auch. Und dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel, wo ich mich ehrlich gesagt auch richtig drauf gefreut hatte. Und am Ende gewinnt Leverkusen bei RB Leipzig, fügt den Leipzigern die erste Heimniederlage in dieser Saison zu. Und man muss schon sagen, am Ende war Leverkusen auch das bessere Team und hat den, ja, Erfolg auch verdient gehabt. Oder würdet ihr
Ja,
mir da widersprechen wollen?
ich glaube schon, gerade auch nach dem Rückstand, nach dem 1 zu 2 aus Leipziger Sicht, dass in der zweiten Halbzeit die Leipziger schon bemüht waren, ja, auch den Ausgleich zu erzielen. Also ich fand es schon, dass dieses Spiel auch durchaus mit einem 3-3 hätte enden können oder 4-4, weil auf beiden Seiten waren die Chancen schon da, mit dem besseren Ende dann für Leverkusen. Aber es zeigt, glaube ich, auch den Einfluss jetzt von Kaspar Jürgen, dass er aus der Mannschaft wirklich eine Mannschaft geformt hat. Ich glaube, das ist vielleicht mit die beste Geschichte für Leverkusen, dass sie sich so in die Winterpause verabschiedet haben. Auf Platz 3, wenn man den Saisonstart und die vielen Themen ja, nicht vergisst, dann glaube ich, kann man sehr, sehr zufrieden sein. Und auch die Leipziger müssen zufrieden sein, trotz jetzt der Niederlage, weil so weit waren sie jetzt nicht weg, leistungstechnisch, fand ich, von den Leverkusenern. Aber da darf man natürlich nicht vergessen, dass sie keine internationalen Wochen haben, also dass sie sich jede Woche wirklich auf den Gegner einstellen können. Aber klar, am Ende ist es ein 3-1, der dann auch ist ein 3-1, was auch verdient ist.
Und ist nochmal höher zu bewerten, Fabi, gerade wenn man drauf schaut, mit welcher Elf die Leverkusener angetreten sind. Ne? Ein paar Spieler beim Afrika Cup mit Zapsoba und Maser, Grimaldo ausgefallen, dann noch hier Poco und Palacios. Also 5 Wechsel hat man jetzt nicht wirklich groß gesehen.
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ich bin da schon auch eher bei Sören. Ein bisschen enttäuschend auch von den Leipzigern, ne? Die da wirklich voll ausgeruht Woche für Woche in die Spiele gehen können und dann einfach auch wahrscheinlich der Unerfahrenheit ein bisschen Tribut gezollt haben, in so ein Spitzenspiel eben auch reinzugehen. Und dann wurdest du klassisch, glaube ich, nach dem frühen Führungstor ein bisschen, ja, wurden dir die Hosen ausgezogen. Und zwar in einer Art und Weise, wie keiner damit gerechnet hat und in Summe für mich eigentlich schon auch die etwas dominantere Mannschaft auch verdient gewonnen hat.
Haben dann nochmal alles nach vorne geworfen, hatten ja auch nur ihre Chancen. Mark Flecken an dem Tag auch einen richtig guten Abend erwischt. Ne? Einige Chancen zunicht gemacht da von den Leipzigern, wo sie frei vor ihm waren. Ja, vielleicht mit ein bisschen Glück noch ein Unentschieden drin gewesen, aber sei es drum. Zum Thema Unentschieden kommen wir zum Sonntag. Und ich weiß nicht, Hauke Wahl war es, glaube ich, hatte nach dem Spiel gesagt, wenn er sich die ersten 10 Minuten zu Hause vom Fernseher von dem Spiel angeschaut hätte, hätte er umgeschaltet. Ich habe mir zumindest die erste Halbzeit komplett angeguckt. Punkteteilung, Mainz-Pauli 0:0. Den Mainzern bringt der Punkt überhaupt nichts. Pauli kann damit, glaube ich, sogar noch besser leben, aber es war echt kein Bundesliga-taugliches Spiel.
Nein.
Also Schüsse aufs Tor, jeweils 1:1, sagt, glaube ich, viel. Wenig Tempo, wenig Dynamik, viel hintenrum Gespiele, wenig mal in die Tiefe gegangen, kein Risiko gegangen. Also es war einfach nur schlecht.
Ja, Punkt, fertig, aus.
So.
Ja, es ist so. Also das Spiel hätte auch um 13:30 Uhr in der zweiten Liga angepfiffen werden können. Das hat nicht wirklich viel Spaß gemacht und wie du sagst, ich glaube, am Ende kann Pauli wirklich mit dem Punkt besser leben. Aber die Mainzer kommen noch nicht so richtig vom Fleck da unten.
Ja, es hätte jetzt nochmal vor der Winterpause einen Befreiungsschlag geben müssen. Ne? Nach dem Sieg da in der Conference League und dem Einzug ins Achtelfinale ist ja alles schön und gut. Ne? Jetzt auch zwei Ligaspiele in Folge in der Bundesliga mit zwei Unentschieden ungeschlagen, aber mit Unentschieden kommst du da unten definitiv nicht so schnell raus. Ne? Es ist halt die Frage, ob da noch was auf dem Transfermarkt gemacht wird. Gerade offensiv war es bei Mainz dann auch sehr, sehr harmlos. Also ich bin echt mal gespannt, wie Christian Heidel und Urs Fischer sich da für die Rückrunde aufstellen werden. Notentechnisch, glaube ich, können wir bei den Mainzern oder müssen wir schon die 5 rausnehmen, ne?
Ja.
Auch wenn es die letzten Jahre natürlich auch viel überperformt war.
5-4. Mach's
Ja,
kurz.
das hört sich gut an, 5-4, genau. Gut. Ja, Fabi, und dann kommen wir wahrscheinlich dann nachher zu der ersten 1 in dieser Saison, aber lass uns erstmal mit den Bayern weitermachen, die in Heidenheim auch ersatzgeschwächt angetreten sind, aber das hat dem 4:0, glaube ich, am Ende. Hat auch nicht wirklich reingespielt, dass da einige Top-Spieler gefehlt haben.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein Spiel, das ist mir dann wirklich auch zu langweilig zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, glaube ich, in der ersten Halbzeit teilweise über 80% Ballbesitz. Dazu noch die individuelle Qualität, also da treffen Welten aufeinander. Klar haben es die Heidenheimer dann nach der Halbzeit nochmal ein bisschen mit Nadelstichen versucht und es war dann auch zwei, drei ja, so Halbchancen, eine sogar relativ gute, dann die Urbik-Klasse pariert, aber ansonsten ist das schon ein Aufeinandertreffen von zwei Welten, die dann durch individuelle Qualität sogar nochmal mehr entschieden wird und mehr gibt es zu dem Spiel dann eigentlich auch gar nicht zu sagen. Klar, die Bayern, die machen es saustark, in Heidenheim dann so aufzutreten, die Tore dann eben auch auf die Art und Weise zu erzwingen, weil es ist nicht einfach, wenn eine Mannschaft wirklich den Bus parkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so ein Spiel anguckt. Es ist ätzend. Also du hast eine Mannschaft, die wirklich nur komplett hinten drin steht und die andere schiebt sich die Bälle hin und her, bis dann irgendwann mal einer der Superstars die Lücke findet. Finde ich jetzt nicht besonders spannend zu gucken, aber am Ende war es natürlich super verdient, glaube ich auch, dann am Ende auch in der Höhe. Und Lichtblick für mich waren dann eben auch wieder die Eigengewächse, die dann eingewechselt worden sind, in der Hoffnung, dass in der Rückrunde wirklich auch der ein oder andere mal ein paar Minuten noch bekommt. Und dann sind wir auch bei der Notenvergabe und ich gebe den Bayern eine 2 plus. Einzig und allein, weil ich glaube, es gab zwei Spiele, wo durchaus,
Noch Luft
ja,
nach
wie
oben
sagt
war, ne?
man, genau, also das Spiel bei Union Berlin, wenn sie das noch gewonnen hätten und vor allem das Heimspiel letzte Woche gegen Mainz, dann wäre es eine 1 geworden.
Ich habe gerade
So
hätte
ist es.
Arsenal mit als Kritikpunkt gehabt.
Ja, gut, das ist dann eine Champions League, aber auch hier hat man ja wirklich Pokal Champions League. Also es ist, glaube ich, wirklich eine 2 plus. Und trotzdem muss ich sagen, gibt es noch Luft nach oben, definitiv. Und für die Heidenheimer, es ist schwierig.
Fabi, bist du da?
Ich bin da, ja.
Ja, ich hatte auf einmal was weg.
Ach so, nee, ich wollte gerade sagen, es ist schwierig, den Heidenheimern eine Note zu geben, weil die Mittel natürlich auch extrem begrenzt sind. Und ich war eigentlich bei einer 5 und vielleicht bleibe ich auch bei einer 5, weil du einfach Vorletzter bist.
Okay. Ich gehe
Auch wenn es unfair ist.
bei den Heidenheimern noch mit einer 4, weil jetzt nach 15 Spieltagen sie noch längst nicht komplett abgeschlagen sind und immer noch mit in der Verlosung sind. Ich weiß nicht, Sören, wie siehst du
Ja,
die
sehe
Heidenheimer?
ich ähnlich bei den Heidenheimer. Ich glaube, das ist das einzig Positive, was du sagen musst. Spielerisch ist es ja keine Weiterentwicklung zu den letzten Jahren. Ich muss auch, glaube ich, wirklich sagen, dass Großteil dieser Mannschaft, ja, es ist eine bessere Zweitligamannschaft, um es vielleicht so auszudrücken. Und das sieht man dann an den Wochenenden auch. Ja, und bei den Bayern, ich fand die Begründung von Fabi eigentlich ganz gut mit der 2 plus, dass eben noch Luft nach oben ist. Von daher würde ich da eine 4 auf eine 2 vergeben.
Genau. Und wenn man jetzt schon die 1 vergeben hätte, hätten die Bayern sich ja wahrscheinlich dann auch in der Rückrunde ausgeruht. Ne? So ist dann immer noch ein bisschen Luft nach oben. So, zweite Liga, da wäre jetzt quasi Halbzeit. Und wenn es jetzt Feierabend wäre, würden wir Schalke und Elversberg schon mal in der ersten Liga begrüßen. Aber da haben wir ja nur 17 Spiele, die dann in der Rückrunde anstehen, denn die Schalker haben ihr Auswärtsspiel in Braunschweig durch zwei Ex-Schalker, die getroffen haben, verloren, haben jetzt trotzdem immer noch 4 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Allerdings ja, zweimal auskontern lassen, kein gutes Auswärtsspiel gemacht, die Schalker. Ja, Kräfte sammeln, Kopf frei kriegen in der Winterpause und dann mit neuem Schwung und Elan dann einfach da weitermachen, wo sie jetzt die letzten Wochen eigentlich aufgehört haben. Und dann sieht es zumindest ganz gut aus für die Schalker, würde ich sagen. Was hast du noch so, Sören?
Ja, dann können wir natürlich den Samstag mit reinnehmen, würde ich sagen. Tabellenkeller, glaube ich, gar nicht mal so unwichtig. Der Auswärtssieg der Magdeburger gegen Kaiserslautern mit 3 zu 2. Punkteteilung an der Castropper. Der VfL, ja, kommt leider nur zu einem 2-2. Zweimal geführt gegen den KSC. Hinterher war auch schon die Enttäuschung zu spüren. Ich glaube, das ist auch ein positiver Aspekt, dass man wirklich jetzt auch zur Halbzeit die Enttäuschung merkt, dass man wirklich auch hätte ja, durchaus mehr Punkte holen können. Und sicherlich auch spannend, was in Düsseldorf bei euch los ist, der 2-1 Heimsieg der Fortuna.
Es war einfach ein Grotten. Also wir sind spät losgefahren, waren dann auch gefühlt erst ja, lange Einlasskontrollen und sowas alles. War ja noch das Freispiel mal wieder. Waren dann auch erst so 15 Minuten drin. Verpasst hatten wir bis dahin nichts und sind dann hinterher auch um die 80. wieder gegangen. Also es war ein grottenschlechtes Spiel. Ja, am Ende interessiert das nicht. Der Sieg war ganz, ganz wichtig. Gerade wenn man auf die Tabelle schaut und dann die anderen Spiele von Sonntag mit reinnimmt, bleibt die Fortuna auf jeden Fall auf Tabellenplatz 16 hängen. Ich glaube, ist eine ähnliche Enttäuschung wie bei Kiel, wie bei Bochum. Wir können, glaube ich, einige Mannschaften mit reinnehmen, die sich die Hinrunde hätten deutlich besser vorgestellt. Und ja, ich sag mal, bis Platz 7, 27 Punkte und dann ist schon der erste Puffer mit 5 Punkten. Aber ja, Fabi, die ein oder anderen Größen, die wir am Anfang der Saison oben mit reingeredet haben, sei es die Hertha und Hannover, ja, lassen auch jede Woche ihre Punkte liegen, ne?
Ja, klar. Also wie gesagt, man sieht es immer wieder. Ich würde auch bei den Schalkern tatsächlich noch nicht wirklich davon ausgehen, dass es so weitergeht wie jetzt größtenteils in der Vorrunde. Lassen wir uns mal überraschen, was im neuen Jahr kommt. Und ich glaube, das Beste für die Fortuna am Wochenende war das ausverkaufte Haus, was aber nur stattgefunden hat, weil umsonst.
Das ist so. Das nächste Freispiel ist dann gegen Paderborn. Wer Interesse hat und sich noch bewerben möchte, kann das gerne tun. Ich würde es Stand jetzt eigentlich nicht empfehlen, weil es auch bitterkalt war im Stadion jetzt am Samstag.
Glaube ich, ja.
Deswegen, ja, Glühwein gab es nämlich nicht. So, dann haben wir ein letztes Mal in diesem Jahr unsere Gewinner des Spieltages, Jungs.
Ich nehme Leverkusen. Topspielsieg, versöhnliches Ende, nach anfänglichen Schwierigkeiten und von daher Bayer Leverkusen.
Ich würde Manuel Baum nehmen, der es geschafft hat, mit Augsburg ja, so ein bisschen auch den Turnaround einzuleiten. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Manuel Baum auch Trainer bei FCA bleiben wird.
Nee, möchte er ja nicht. Möchte er nicht.
Ich bin gespannt.
Hat der Sören da schon Insider-Informationen? Hat man einen Baum da schon ein bisschen mehr bequatscht?
Noch nicht.
Noch
Noch keine
nicht.
Infos.
Noch keine Infos, okay. Bei mir wäre es tatsächlich Luka Vucevic, der durch sein schnelles Handeln nach dem Zweikampf zwischen Mülheim und Christensen sofort stabile Seitenlage und einmal der beherzte Griff dann die Zunge wieder rausgeholt hat. Also das Sportliche stand dann hinten an und eher die Gesundheit im Vordergrund. Von daher Luka Vucevic vom Hamburger SV. Dann bleibt von meiner Seite nur noch zu sagen, glaube ich, ich wünsche euch allen, euren Familien und Freunden schöne Weihnachtstage. Lasst es euch gut gehen, genießt die Zeit. Kommt mal alle ein bisschen runter. Und dann hören wir uns hoffentlich gesund und gewogen dann im neuen Jahr wieder.
Neuen Jahr wieder. Frohe Weihnachten an alle. Macht es gut.
Und nicht vergessen, die Christmas Games am 25. 6 Stunden Basketball am Stück.
Wow,
Ja.
stark.
Gut.
Und die NFL spielt auch.
Die spielt auch, richtig, genau. Also, es ist auf jeden Fall noch für genug Sport gesorgt zwischen den Tagen. Bis dahin,
So
mein
machen
Lieber.
wir es. Tschö.
Ciao.